Stell dir mal Folgendes vor. Exakt in diesem Moment bricht das öffentliche Stromnetz komplett zusammen. Alles dunkel.
Oh, okay. Das ist mein Einstieg?
Ja. Aber warte, es geht noch weiter. Also, alles ist dunkel. Aber die millionenschwere CNC-Fräse unten in deiner Werkstatt, die zuckt nicht mal.
Mhm.
Der Fräskopf frisst sich im Bruchteil eines Millimeters einfach weiter durch das Titan. Die Sensoren melden völlig stabile Daten. Die Produktion läuft, als wäre absolut nichts passiert.
Und das, obwohl draußen quasi die Welt untergeht.
Genau. Und der einzige Grund dafür, und das ist echt das Verrückte, der hängt völlig unauffällig an der Wand, direkt neben der Maschine, getarnt als so ein richtig langweiliger grauer Metallkasten.
Ja, die Dinger kennt man. Man läuft tausendmal dran vorbei.
Richtig. Und genau deshalb, willkommen zu unserer heutigen Recherche. Wir nehmen dich heute mit auf einen richtig tiefen Tauchgang in die Anatomie genau dieser unscheinbaren Kästen.
Und dafür haben wir uns eine ziemlich kompakte, aber faszinierende Quelle vorgenommen, oder?
Ja, absolut. Wir stützen uns heute komplett auf den kompletten Leitfaden für Kompaktschaltschränke für kleine Einrichtungen. Unser Ziel für diese Session ist es, mal diese immense Ingenieurskunst zu entschlüsseln. Also was da eigentlich nötig ist, um diese dezentrale Energie- und Steuerungstechnik auf kleinstem Raum am Leben zu halten.
Es ist wirklich faszinierend, wie viel Hightech in unserer gebauten Umwelt schlichtweg übersehen wird. Also diese Wandgehäuse sind für mich das perfekte Beispiel für Infrastruktur, die so gut funktioniert, dass sie fast schon unsichtbar wird.
Bis sie halt mal kaputt geht.
Exakt. Aber sobald man da mal den Deckel abnimmt, blickt man auf ein extrem komplexes, fein ausbalanciertes Ökosystem.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Genau da will ich nämlich ansetzen. Warum gibt es eigentlich genau dieses spezifische Ökosystem?
Wie meinst du das?
Naja, wir haben auf der einen Seite diese winzigen Klemmkästen, weißt du? Vielleicht 8 oder 10 Zentimeter tief.
Ah, ja.
Wo eigentlich nur Kabel durchgehen.
Genau, da passieren keine Wunder.
Da werden im Grunde nur ein paar Kabeldurchführungen verdrahtet. Und auf der anderen Seite des Spektrums, da stehen diese massiven 2,5 Meter hohen freistehenden Anreißschränke, die man aus riesigen Produktionshallen kennt.
Oder aus Rechenzentren, ja.
Richtig. Und diese Kompaktschaltschränke, um die es heute geht, die füllen exakt die Lücke dazwischen. Aber warum brauchen wir diese Zwischengröße? Warum hat sich das so als Standard etabliert?
Also der absolute Schlüsselbegriff hier, und das macht die Quelle auch sehr deutlich, ist Dezentralisierung. Gepaart mit den physischen Einschränkungen, die wir in modernen Anlagen nun mal haben.
Also Platzmangel, simpel gesagt.
Genau. Weißt du, früher hat man die Steuerungstechnik immer zentralisiert. Du hattest diesen gigantischen, monolithischen Schrank ganz am Ende der Halle stehen.
Okay, klingt erstmal logisch. Alles an einem Ort.
Ja, für die Wartung schon. Aber das bedeutete halt auch, dass du für jeden einzelnen Motor, jeden winzigen Sensor, jedes Ventil an einer Maschine teilweise hunderte Meter Kabel quer durch die Fabrik ziehen musstest.
Oh wow, das ist dann natürlich ein massiver Materialaufwand.
Ein irrsinniger Aufwand. Das verursacht ja nicht nur massive Kosten bei der Kupferverkabelung. Du hast dann auch physikalische Probleme, Spannungsabfälle auf diesen langen Strecken zum Beispiel.
Und wehe, da ist mal ein Kabelbruch irgendwo in der Mitte.
Eben. Dann suchst du wirklich die Nadel im Heuhaufen. Deshalb wollte die Industrie irgendwann die Intelligenz, also die sprecherprogrammierbaren Steuerungen, die SPS, die ganzen Relais, direkt dorthin bringen, wo die Aktion stattfindet.
Also direkt an den Rand des Geschehens.
Ganz genau. Edge Control, wenn man so will.
Verstehe. Das ist im Grunde wie so ein Tiny House für elektronische Gehirne, oder?
Das ist eine ziemlich gute Analogie, ja.
Weil, ich meine, du kannst dir in so einer vollgestopften kleinen CNC-Werkstatt oder im Haustechnikraum von einem Bürogebäude nicht einfach einen 2 Meter breiten Schrank neben jede Maschine stellen. Die Bodenfläche ist da schlichtweg zu wertvoll.
Richtig. Jeder Quadratmeter kostet Geld. Und deswegen wandern wir mit der Technik an die Wand.
In die Luft quasi.
Ja, die Standardmaße für diese Kompaktschaltschränke, die wir in der Recherche gefunden haben, die bewegen sich so in einer Breite von 200 bis 1200 Millimetern und die Tiefe ist der entscheidende Punkt.
Die sind ziemlich flach, ne?
Gerade mal 125 bis 400 Millimeter tief. Das ist genug Volumen, um ernsthafte Steuerungstechnik unterzubringen, wie so Dinnschienen und Montageplatten. aber flach genug, um den Arbeitsbereich vor der Maschine eben nicht zu blockieren.
Das ist dieses Tiny-House-Prinzip. Alles drin, was eine große Villa auch hat, aber mit extrem cleverem Interior-Design.
Absolut. Und man darf nicht vergessen, wo die hängen. Die sind direkt im rauen Industrieumfeld. Oft nur wenige Zentimeter von Kühlmittelspritzern entfernt. Oder Metallspäne fliegen darum.
Also müssen die was aushalten.
Die brauchen eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit. Und wir sprechen hier von hochkorrosionsbeständigen Pulverbeschichtungen. Und ganz wichtig, einer Schutzart von IP66.
IP66. Lass mich raten, das heißt komplett staubdicht und wasserfest.
Genau. Staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser. Wenn da jemand mit dem Hochdruckreiniger durch die Halle geht, darf da kein Tropfen rein.
Okay, krass. Das System ist also hermetisch abgeriegelt.
Quasi, ja.
Aber warte mal. Da meldet sich jetzt sofort mein physikalisches Grundverständnis.
Oh oh.
Ja, pass auf. Wir packen da SPS-Module rein, Netzgeräte, vielleicht sogar fette Frequenzumrichter. Die produzieren doch alle Abwärme ohne Ende.
Oh ja. Und wie?
Und das alles in einen winzigen, komplett wasser- und luftdicht verschlossenen Stahlkasten? Wie wird das da drin nicht sofort zu einem Backofen? Ich meine, Elektronik stirbt doch ab einer bestimmten Temperatur einfach ab.
Da triffst du genau den Nagel auf den Kopf. Das ist das zentrale mechanische Problem bei der ganzen Konstruktion von diesen Dingern. Die Thermodynamik in so einem kompakten Raum, die verzeiht dir absolut keine Fehler.
Das glaube ich sofort.
Nimm mal Elektrolytkondensatoren in so Schaltnetzteilen. Die altern exponentiell schneller, wenn die zu heiß werden.
Gibt's da so eine Faustregel?
Ja, die gibt es. In der Elektronik sagt man oft, 10 Grad über der idealen Betriebstemperatur halbieren die Lebensdauer der Bauteile.
Wow, 10 Grad nur, das ist ja nichts.
Das ist gar nichts. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, 400 Watt an gebündelter Verlustleistung in so ein ungelüftetes Gehäuse sperren, dann schießt die Innentemperatur extrem schnell in kritische Bereiche.
Okay, aber mein erster Impuls wäre jetzt, ich spiele mal den Teufelsadvokaten, warum schneiden wir nicht einfach ein Loch rein, setzen einen Lüfter davor und gut ist. Das Problem haben wir beim PC zu Hause doch auch gelöst.
Klingt logisch, aber erinnerst du dich an IP66?
Ah, der Strahlwasserschutz.
Richtig. Ein einfacher Lüfter zerstört dir sofort die IP66-Zertifizierung.
Weil das Loch eben offen ist.
Genau. Sobald du ein Loch für einen Lüfter in die Tür schneidest, ziehst du die feuchte, vielleicht ölhaltige oder komplett staubige Umgebungsluft direkt auf deine sensiblen Platinen.
Und dann gibt's einen Kurzschluss.
Das willst du in einer Werkstatt unter keinen Umständen haben.
Ah, okay. Verstehe. Ich muss die Wärme also irgendwie über die Metalloberfläche des Schranks selbst abführen, komplett ohne Luftaustausch mit der Umgebung.
Exakt. Die Oberfläche des Gehäuses fungiert als riesiger Passivkühler.
Ah.
Und genau hier kommt dann die zwingende Notwendigkeit von präzisen Lastberechnungen ins Spiel. Du kannst nicht einfach sagen, passt schon. Man nutzt heute spezielle E-Card-Software, um einen digitalen Zwilling des Schaltschranks zu erstellen.
Also ein 3D-Modell am Computer?
Ein sehr intelligentes Modell. Diese Software berechnet nämlich nicht nur, ob die Komponenten physisch irgendwie auf diese DIN-Schienen passen. Sie erstellt eine detaillierte thermische Simulation.
Das heißt, sie sagt mir vorher schon, ob das Ding abfackelt.
Salopp gesagt, ja. Sie zeigt dir im Vorfeld an, wo sich Hitzestaus bilden, sogenannte Hotspots. Die sind typischerweise im oberen Drittel des Schranks, weil warme Luft ja aufsteigt.
Klar. Das heißt, wenn ich das plane, dann platziere ich hitzeempfindliche Mikroprozessoren eher unten, wo es kühler ist, und die richtig robusten, aber heiß werdenden Leistungsschütze, die baue ich ganz nach oben.
Genau, das ist ein wichtiger Teil der Lösung. Man ordnet das strategisch an.
Clever.
Aber was ist, wenn die Software feststellt, dass die Gesamtoberfläche des Gehäuses einfach nicht ausreicht, um die summierte Verlustleistung abzugeben?
Dann habe ich ein Problem.
Dann musst du eingreifen. Entweder du wählst ein physikalisch größeres Gehäuse, um mehr Abstrahlfläche aus Metall zu gewinnen.
Was ja oft nicht geht, weil der Platz fehlt.
Richtig. Und wenn der Platz das nicht zulässt, dann musst du auf aktive, geschlossene Kühlsysteme umsteigen.
Was heißt das?
Das sind aufgesetzte Kühlgeräte. Die funktionieren ein bisschen wie ein Kühlschrank. Die kühlen den Innenraum komplett ohne Außenluft einzulassen.
Ah, krass. Okay, das erklärt zumindest, warum man die Komponenten nicht einfach nach Augenmaß in die Kiste schrauben darf, solange die Tür noch zugeht.
Ganz genau. Wer da fuscht, killt seine Hardware.
Aber in der Recherche wird neben dieser ganzen thermischen Lastberechnung noch ein zweiter, massiver Planungsaufwand betont, nämlich die sogenannte Breaker-Koordination.
Oh ja, ein extrem wichtiges Thema.
Warum ist das auf so engem Raum so kritisch? Ich meine, Breaker, das sind ja einfach Leitungsschutzschalter, so wie die Sicherung im Kasten zu Hause. Die fliegt doch einfach raus, wenn zu viel Strom fließt, oder?
Ja, das klingt in der Theorie auch total simpel, ist in einer verzweigten Anlage aber wirklich hochkomplex. Breaker-Koordination, das nennt man in Deutschland oft auch Selektivität.
Selektivität, okay.
Das stellt sicher, dass bei einem elektrischen Fehler genau der Schutzschalter auslöst, der dem Fehler am nächsten ist und absolut kein anderer.
Das musst du genauer erklären. Also, was passiert physikalisch in dem Moment, wo diese Selektivität nicht gegeben ist?
Okay, pass auf. Nehmen wir an, du hast in deinem Kompaktschaltschrank einen dicken Hauptschalter. Sagen wir, der ist für 63 Ampere ausgelegt und versorgt das gesamte System.
Okay, habe ich im Kopf.
Darunter hängen jetzt 10 kleine Leitungsschutzschalter mit je, sagen wir, 16 Ampere. Die sind für die einzelnen Sensoren und kleinen Antriebe der CNC-Maschine.
Alles klar.
Wenn jetzt, warum auch immer, ein Metallspann in einem von diesen winzigen Sensoren einen massiven Kurzschluss verursacht, dann fließt für den Bruchteil einer Sekunde ein extremer Kurzschlussstrom.
Wie viel ist extrem?
Vielleicht 500 Ampere oder sogar mehr. Und dieser gewaltige Strom fließt jetzt sowohl durch den kleinen 16 Ampere Schalter als auch durch den großen 63 Ampere Hauptschalter.
Ah, weil sie in Reihe geschaltet sind. Der Strom muss ja vom Netz durch den Hauptschalter durch, um überhaupt zum kleinen Schalter zu kommen.
Korrekt. Und jetzt kommt das Problem. Wenn du die Schalterkennlinien, also quasi die exakten Auslösezeiten im Verhältnis zur Stromstärke, nicht peinlich genau aufeinander abgestimmt hast, passiert das Schlimmste.
Was denn?
Der Hauptschalter ist vielleicht mechanisch ein kleines bisschen schneller oder er reagiert sensibler auf diese magnetische Komponente von so einem harten Kurzschluss. Dann löst er aus, noch bevor der kleine 16 Ampere Schalter den Stromkreis trennen kann.
Und zack, die gesamte Maschine ist tot.
Richtig.
Anstatt dass nur der eine winzige kaputte Sensor stromlos wird und das System auf dem Display meldet, hey, Sensor kaputt, steht einfach die komplette Anlage im Dunkeln.
Genau das. Und stell dir das mal in einer verketteten Produktion vor. Da steht dann vielleicht nicht nur diese eine CNC-Maschine, sondern das gesamte Förderband davor und dahinter stoppt auch.
Nur wegen eines Schalters, der zu schnell war.
Ja. Ein fehlendes Verständnis für diese Auslösecharakteristik, also wie ein Schalter auf thermische Überlast reagiert im Vergleich zu so einem plötzlichen harten Kurzschluss, das macht aus einem lokalen Mini-Defekt sofort einen globalen Anlagenstillstand.
Wahnsinn.
Deshalb muss da schon in der Planungsphase mit dieser E-Card-Software exakt durchgerechnet und simuliert werden. Das machst du nicht mal eben auf dem Bierdeckel.
Gut, das ist das Szenario für Fehler, die wirklich innerhalb unserer Maschine oder unseres Schranks entstehen. Aber lass uns den Blick mal nach außen richten.
Okay.
Wir haben das ganz am Anfang in meinem Einstieg schon kurz angesprochen. Was passiert, wenn das Problem gar nicht in unserem Schrank entsteht, sondern draußen im öffentlichen Netz?
Der gefürchtete Blackout.
Genau. Ein Bagger durchtrennt die dicke Zuleitung draußen auf der Straße. Oder ein Umspannwerk fällt komplett aus. Die Spannung bricht von einer Millisekunde auf die andere weg. Wie fängt dieser kompakte kleine Kasten das ab?
Die Integration von Backup-Stromsystemen auf so engem Raum ist wahrscheinlich die absolut anspruchsvollste Disziplin bei der Konzeption dieser Wandgehäuse.
Weil einfach kein Platz für riesige Batterien ist.
Richtig. Besonders in so kleinen Einrichtungen wie unserer Werkstatt aus dem Beispiel. Die können sich keine separaten klimatisierten Serverräume oder Batterieräume leisten. Hier rückt dann das Konzept der USV in den Mittelpunkt.
USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung, richtig.
Ganz genau.
Weißt du, die USV ist für mich immer wie so ein Airbag im Auto. Der Strom fällt aus, also der Unfall passiert, und die USV muss in Millisekunden auslösen und den Aufprall abfedern.
Schönes Bild.
Ja, oder? Sie hält die extrem empfindlichen Steuerungen, also quasi die Gehirne der Maschine, am Leben, damit keine Daten korrumpieren. Der Fräskopf darf ja nicht einfach ins Werkstück fallen.
Absolut.
Aber ein Airbag rettet dich ja nicht für die nächsten 3 Stunden Fahrt. Er federt nur den initialen Schock ab. Wenn der Stromausfall jetzt länger dauert, dann kommt doch meistens noch so ein optionaler Notstromgenerator ins Spiel.
Ja, oft ein Dieselgenerator, der irgendwo draußen steht.
Genau. Und der Generator ist dann in meiner Analogie wie der Abschleppdienst. Er braucht ein bisschen, bis er da ist und hochgefahren hat, aber dann bringt er die Anlage sicher durch den ästlichen Tag.
Das ist eine wirklich sehr präzise Analogie. Denn das eigentliche Ingenieursproblem bei der Sache ist genau diese Lücke. Die Zeit zwischen dem Auslösen des Airbags und der Ankunft des Abschleppdienstes.
Wie lange ist diese Lücke denn so?
Ja, so ein Dieselgenerator braucht oft 10 bis 20 Sekunden, bis er anläuft, seine volle Drehzahl erreicht hat und eine stabile Frequenz ins Netz liefert.
10 bis 20 Sekunden? Das klingt nach wenig.
Für uns Menschen schon, aber für einen modernen Mikroprozessor in einer SPS, 10 Sekunden ohne Strom sind da keine kleine Unterbrechung. Das ist eine absolute Ewigkeit. Das System stürzt sofort hart ab.
Klar. Also muss die USV im Kompaktschaltschrank diese 20 Sekunden komplett überbrücken.
Nicht nur stumpf überbrücken. Der Schaltschrank muss in dieser Zeit eine hochkomplexe Choreografie steuern. In diesen Gehäusen arbeiten oft sogenannte Doppelwandler-USV-Systeme.
Doppelwandler. Was wandeln die denn doppelt?
Pass auf. Im Normalbetrieb wird der einkommende Wechselstrom aus dem Netz erstmal in Gleichstrom für die Batterien gewandelt.
Okay, logisch. Batterien brauchen Gleichstrom.
Und dann wird er sofort wieder in perfektem, sauberen Wechselstrom für die Steuerung der Maschine zurückgewandelt.
Ah, er geht also immer den Umweg über die Batterie.
Exakt. Wenn das Netz jetzt draußen ausfällt, merkt die Anlage das physisch gar nicht. Sie wird ja ohnehin ständig aus diesem Batteriezwischenkreis gespeist. Die Umschaltzeit ist buchstäblich 0 Millisekunden.
Wahnsinn. Und während die Batterie sich dann langsam entleert, signalisiert die Steuerung im Kasten dem Generator draußen, hey, spring an.
Richtig. Und jetzt kommt der kritische Moment. Sobald der Generator dann endlich seine Spannung liefert, muss eine automatische Umschalteinrichtung im Schaltschrank, der sogenannte ATS, den Stromfluss vom toten Netz auf den Generator umschalten.
Einfach rüberknipsen?
Im nicht einfach rüberknipsen. Das darf absolut nicht blind passieren. Die Sinuswelle des Generators muss exakt mit der Phase der Anlage synchronisiert werden.
Warte. Was passiert, wenn die nicht synchron sind?
Wenn die Wellentäler und Berge nicht exakt übereinander liegen, wenn du den Schalter umlegst, dann kommt es zu massiven Spannungsspitzen. Die frittieren dir sofort die gesamte Elektronik.
Ach du meine Güte.
Ja. Und diese gesamte hochkomplexe Logik, diese Sensibilität für die Frequenz und die Phasensynchronisation, all das wird heute komplett dezentral in diesem winzigen Gehäuse direkt neben der Maschine verarbeitet.
Das ist wirklich beeindruckend. Also fassen wir das mal zusammen. Wir packen da 400 Volt Netzspannung rein, sensible Mikrosteuerungen, komplexes Hitzemanagement, Lithiumbatterien und diese ganze Umschaltlogik für Notstrom. Und das alles auf einen halben Quadratmeter Wandfläche?
Das ist die Realität, ja.
Da fällt mir aber beim Lesen der Leitfäden in unserer Recherche ein massiver Widerspruch auf.
Ein Widerspruch? Welcher?
Naja, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir diese Kompaktschaltschränke nutzen, um jeden Millimeter Platz in der Werkstatt zu sparen. Wir wollen den Raum maximal effizient ausnutzen, Tiny House-mäßig.
Richtig.
Und dann blätter ich so in der Quelle zu dem Abschnitt über Normen und Sicherheit. Da geht's um die IEC 61439 oder auch den amerikanischen NIC. Und dort wird unmissverständlich gefordert, dass der Arbeitsraum vor diesem Schrank komplett, und ich meine wirklich komplett, frei bleiben muss.
Ah, ja, der Working Space.
Ja, da dürfen keine Kisten stehen, der Durchgang davor muss fast einen Meter breit und leer sein. Da frage ich mich doch, machen diese starren Normen das Konzept der Platzersparnis nicht völlig zunichte?
Das ist eine super Beobachtung. Auf den ersten Blick wirkt das extrem paradox. Du dezentralisierst alles, hängst es extra an die Wand, um den Boden frei zu bekommen, und dann kommt die Norm und zwingt dich, den Boden davor ungenutzt zu lassen.
Eben, das macht doch keinen Sinn.
Doch, macht es. Weil diese Normen existieren nicht, um den Produktionsleiter zu ärgern oder Platz zu verschwenden. Sie sind buchstäblich der letzte Schutzschild für das Wartungspersonal.
Wovor genau müssen wir das Personal denn da schützen? Die Kiste ist komplett aus Metall, alles geerdet, da drin ist ein Potenzialausgleich.
Solange die Tür geschlossen ist, gebe ich dir recht. Dann greift der Potenzialausgleich, über den alle metallischen Komponenten strikt geerdet sind, um Berührungsspannungen abzuleiten. Alles sicher, aber...
Aber der Schrank muss gewartet werden.
Richtig. Irgendwann muss ein Techniker daran. Er muss vielleicht bei laufendem Betrieb Messungen mit dem Multimeter durchführen. Und in dem Moment, wo die Tür offen ist, steht dieser Mensch direkt vor blanken, stromführenden Kupferschienen und offenen Klemmen.
Okay, und was ist das Worst-Case-Szenario? Der Techniker rutscht ab?
Ja, nehmen wir an, ihm rutscht der Schraubendreher aus der Hand. Oder er misst an der falschen Stelle. Dann passiert das, was in der gesamten Energietechnik am meisten gefürchtet ist. Ein Lichtbogen entsteht.
Ein Lichtbogen. Was genau ist das physikalisch?
Wenn dieses Werkzeug einen harten Kurzschluss zwischen zwei Phasen verursacht, verdampft das Metall des Schraubendrehers und des Kupfers in Sekundenbruchteilen.
Verdampft. Einfach so.
Ja. Kupfer dehnt sich bei dieser Verdampfung schlagartig um das fast 67.000-fache seines Volumens aus.
67.000-fach.
Es entsteht in dem Moment eine regelrechte Explosion aus extrem heißem Plasma. Da entstehen Temperaturen von bis zu 20.000 Grad Celsius.
Warte mal, das...
Das ist heißer als die Oberfläche der Sonne.
Wahnsinn. Eine Plasma-Explosion direkt vor deinem Gesicht.
Genau das. Und genau deshalb verlangt der National Electrical Code und auch die IEC diesen strikten Freiraum vor dem Schrank. Wenn der Techniker nämlich von der plötzlichen Druckwelle dieses Lichtbogens nach hinten geworfen wird oder er einfach nur intuitiv schnell zurückweicht, dann darf da kein Gabelstapler stehen.
Keine Kiste mit Werkstücken im Weg.
Kein einziges Hindernis. Er muss absolut ungehindert aus dieser Gefahrenzone flüchten können. Ist der Weg hinter ihm blockiert, wird dieser ach so platzsparende, kompakte Schrank zur tödlichen Falle.
Okay.
Deshalb sagen erfahrene Ingenieure in dem Bereich oft, diese Normen sind nicht mit Tinte, die sind mit Blut geschrieben.
Der Schrank an sich ist kompakt, um die Maschine zu optimieren. Aber der Freiraum davor, der rettet Menschenleben.
Das rückt das Ganze natürlich in eine völlig andere Perspektive.
Ja, da denkt man oft nicht dran, wenn man die Dinger nur an der Wand hängen sieht.
Das erklärt jetzt natürlich auch die strenge Pflicht zur Kennzeichnung, die in unserer Quelle so betont wird. Da wird ja explizit auf dauerhafte Warnschilder hingewiesen. Also Nennspannung, maximale Stromstärke, spezifische Warnungen vor genau dieser Lichtbogengefahr.
Absolut zwingend.
Und es erklärt auch die zwingende Notwendigkeit für die persönliche Schutzausrüstung, also die PSA. Ja, ein isolierender Handschuh, das feuerfeste Visier vor dem Gesicht oder auch das richtige isolierende Schuhwerk, das sind ja keine Schikanen der Arbeitssicherheit. Das ist die direkte physikalische Barriere zwischen dem weichen Menschen und diesen absolut gewaltigen Energien, die wir da in dieses kleine, dezentrale System gepresst haben.
Wahnsinn. Man darf wirklich nie vergessen, nur weil dieser Schrank von außen aussieht wie ein harmloser grauer Briefkasten, operiert er da drin trotzdem mit Energien, die früher mal ganze Straßenzüge versorgt haben.
Ganz genau.
Wenn ich das jetzt mal alles zusammenfasse, was wir uns heute hier erarbeitet haben, dann entsteht da ein ziemlich faszinierendes Gesamtbild, finde ich.
Ja, es ist ein tolles Feld.
Also diese unscheinbaren Wandgehäuse, die sind im Grunde die hochgezüchteten Nervenknotenpunkte unserer modernen Infrastruktur. Sie meistern dieses unglaubliche physikalische Dilemma. Sie müssen extrem dicht gepackt sein, um den Raumverlust in der Fabrik zu minimieren. Dabei müssen sie die ganze thermische Abwärme komplett ohne offene Lüftung managen, um dieses IP66-Rating gegen Wasser und Staub zu halten.
Richtig.
Gleichzeitig koordinieren sie das Auslösen von kleinen und großen Schutzschaltern im Millisekundenbereich, um Kettenreaktionen in der Produktion zu verhindern. Und, als wäre das nicht genug, dirigieren sie im Hintergrund mal eben nahtlos diesen Wechsel von Netzstrom zu USV-Batterien zu Notstromgeneratoren, ohne dass der Fräskopf an der Maschine auch nur für eine einzige Mikrosekunde vergisst, wo er gerade steht.
Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht.
Und über all dem liegt eben dieses eiserne Regelwerk an Normen, das sicherstellt, dass diese geballte Energie für den Menschen beherrschbar bleibt.
Weißt du, wenn wir diese Entwicklungslinie, also diese extreme Miniaturisierung und Komplexität, die wir heute nachgezeichnet haben, wenn wir die einfach mal konsequent in die Zukunft verlängern, dann stehen wir vor einer ziemlich provokanten Frage.
Oh, okay. Schieß los.
Wir sind ja historisch von riesigen, raumfüllenden Anlagen zu diesen kompakten Kästen an der Wand übergegangen. Und wir sehen bereits jetzt in der Industrie, wie alte mechanische Relais zunehmend durch noch kleinere, abwärmeärmere Solid-State-Relais ersetzt werden.
Also alles wird noch kleiner.
Genau. Die ganzen Steuerungen werden immer weiter auf Chip-Ebene komprimiert.
Wohin führt uns das dann am Ende?
Das ist die Frage. Werden wir in 20 Jahren überhaupt noch externe Schaltschränke an Wände schrauben müssen?
Meinst du, die verschwinden ganz?
Wenn Halbleiter noch effizienter werden und diese ganzen Sensoren ihre Daten komplett kabellos über schnelle industrielle 5G- oder 6G-Netzwerke kommunizieren, wird dann diese gesamte Intelligenz inklusive Hitzemanagement und Breaker-Koordination nicht einfach unsichtbar in die tragenden Strukturen unserer Gebäude integriert sein? Oder vielleicht direkt in das dicke Gussgehäuse der Maschinen selbst eingegossen?
Das ist ein krasser Gedanke.
Vielleicht sind diese grauen Kästen an unseren Wänden wirklich das letzte sichtbare Relikt einer Infrastruktur, die schon sehr bald völlig mit der Architektur verschmilzt.
Eine Welt, in der die Technologie komplett unsichtbar wird, weil sie buchstäblich in den Wänden steckt. Das ist wirklich ein Gedanke, den wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir das nächste Mal durch so eine Anlage laufen.
Finde ich auch.
Für heute danken wir dir, unserem Zuhörer, dass du uns bei dieser wirklich intensiven Recherche begleitet hast. Wenn du das nächste Mal irgendwo einen Kaffee holst und an einer ganz normalen nackten Werkstattwand oder im Keller so einen kompakten grauen Schrank hängen siehst, dann weißt du jetzt, welche physikalischen und logistischen Stürme in seinem Inneren eigentlich gerade toben. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.